Unterwegs für die Gesundheit. Gesund nah. Der Podcast der AOK Baden-Württemberg.
Menschen mit Haustieren haben ein besseres Immunsystem und ein geringeres Risiko für Übergewicht oder Bluthochdruck. Außerdem soll die emotional empfundene Nähe zu den Tieren Einsamkeit und depressive Symptome lindern. Tiere scheinen also wirklich eine enorme Wirkung bei ihren Besitzern und Besitzerinnen auszulösen. Zu diesem Ergebnis kommen viele aktuelle Studien. Allerdings sollte man sich diese Studien ganz genau anschauen, denn man kann sich natürlich fragen, sind Hundebesitzer wirklich fitter, weil sie mit dem Tier mehrmals am Tag Gassi gehen, oder liegt es vielleicht vielmehr daran, dass sich gemütlichere Menschen erst gar kein Tier zulegen, das viel Auslauf braucht? Und vielleicht neigen Katzenhalter nur deshalb weniger zu Bluthochdruck, weil sie ganz gut verdienen und eher im eigenen Haus wohnen, also einfach weniger finanzielle Sorgen haben. Es gibt nämlich beträchtliche soziale und demografische Unterschiede zwischen Tierlosen auf der einen Seite und Hunde- oder Katzenbesitzern auf der anderen. Da habe ich spannende Zahlen in der Studie Wer lebt mit Mieze und Co. gelesen. Es gibt auch Fachleute, die von einem Haustier-Effekt-Paradoxon sprechen. Heißt, die Halter würden nur glauben wollen, dass Hund und Katze ihnen gut tut. In Wirklichkeit ging es ihnen mit dem Tier jedoch viel schlechter. Das ganze Thema ist echt um einiges komplexer, als ich am Anfang meiner Recherche gedacht habe. Ich bin Martin Hoffmann und heute gehe ich für euch der Frage nach, ob uns Haustiere tatsächlich glücklicher und gesünder machen. Gleich bin ich mit Dr. Rainer Wohlfahrt verabredet. Er ist psychologischer Psychotherapeut mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie, Hypnotherapie und Neuropsychologie. Mit ihm will ich klären, was mit unserem Körper, mit unserem Gehirn passiert, wenn wir mit einem Haustier zusammenleben. Danach geht's für mich auf den Bauernhof von Andrea Göring nach Rolfingen. Sie ist Tiertrainerin und Fachkraft für tiergestützte Therapie. Seit fast 15 Jahren begleitet sie Menschen mit Förderbedarf. Herr Dr. Wohlfahrt, hallo.
Hallo, schön, dass Sie da sind.
Ja, schön, dass es klappt, dass ich Zeit nehme, dass wir sprechen können.
Gerne.
Bin sehr gespannt. Herr Dr. Wohlfahrt, wo hat die Forschung zum positiven Einfluss von Tieren, im besonderen Fall auch von Haustieren, auf den Menschen ihren Ursprung eigentlich?
Den Ursprung hatte sie in einer Studie, und zwar ging es darum, dass man untersucht hat, jetzt ganz unabhängig von Tieren, was sind Faktoren, die dazu führen, dass man einen Herzinfarkt bekommt. Das war so in den 1960er, 1965er Jahre. Und eine Mitarbeiterin, also es kam nichts raus dabei, man hat nichts Richtiges gefunden, und war eine Frage drin, haben Sie ein Haustier? Die ist aber in der ersten Runde gar nicht ausgewertet worden, weil keiner dachte, dass das irgendwie vernünftig ist. Und eine Mitarbeiterin, Rebecca Johnson, hat hartnäckig darauf bestanden, dass das ausgewertet wird. Und siehe da, aha, das war die einzige Frage, die wirklich einen signifikanten Einfluss hatte, dass nämlich Menschen, die ein Haustier hatten, weniger Herzinfarkte hatten. Und das war das erste Mal, dass sozusagen statistisch mit ganz vielen über 1000 Probanden waren, das festgestellt worden ist, dass Tiere einen Einfluss auf uns haben, auf Menschen haben, auf ihre Besitzer, Besitzerinnen haben. Und das hat natürlich die Wissenschaft extrem beeinflusst. Und plötzlich waren Zahlen da und haben sich dann doch nicht viele, aber einige drauf gestürzt und wollten wissen, welchen Einfluss haben Tiere auf unser psychisches und auch körperliches Wohlbefinden.
Welchen Einfluss haben die dann wirklich konkret? Also was kam da raus bei dem
Herzinfarkt? Also dass ungefähr 2,5-fache weniger die Menschen Herzinfarkt hatte, also die Tierbesitzenden, als die Nicht-Tierbesitzer. Und danach ist dann halt richtig losgegangen. Dann hat man sich gefragt, ja, welchen sozialen, emotionalen Einfluss. Und vor allem hat man dann festgestellt, dass sie natürlich unserer Psyche, ich sag mal, in der Regel gut tun.
Jetzt habe ich in der Recherche einige Studien, habe ich mir mal angeschaut. Und es gibt eine sehr große Bandbreite von den Ergebnissen. Warum ist da diese Bandbreite so groß?
Weil die ihr Haustier so toll finden und dann denken sie, Mensch, jetzt mache ich gerade einen Masterabschluss oder ich bin an der Uni, jetzt will ich doch auch mal gucken, lässt sich das wissenschaftlich irgendwie belegen. Also ich würde sagen, 70-80% der Studien sind wirklich Masterabschlüsse. Und Teil sind dann natürlich Promotionen. Und der andere große Faktor ist, dass viele Studien von der Futtermittelindustrie gesponsert sind. Das muss man auch ganz ehrlich sein. Das ist so ähnlich wie bei Medikamentenstudien, die auch von Pharmafirmen gesponsert sind. Und da natürlich einfach diese große Bandbreite reinkommt. Was ist? Es gibt eigentlich noch keine so richtige Forschungstradition, dass man wirklich an einem Thema längere Zeit dranbleibt. Also Rebecca Johnson war in Amerika eigentlich fast eine der einzigen, die über viele, viele Jahre darüber geforscht hat.
Entwickelt sich da gerade irgendwas? Weil ich meine, das ist ja schon ein extrem spannendes Forschungsfeld. Und die Wichtigkeit von Haustieren nimmt ja auch noch mal zu. Jedenfalls gefühlt würde ich das jetzt von meiner Perspektive aus sagen. Sie atmen gerade tief durch.
Weil ich sagen würde, nein. Also in Amerika hat die nationale Gesundheitsbehörde einen großen Betrag zur Verfügung gestellt. Da wird relativ viel geforscht. Nicht immer in die Richtung, die ich jetzt persönlich für sinnvoll finden würde. Wenn man jetzt die Perspektive auf Deutschland hat, muss man sagen, in Deutschland gibt es keinen einzigen Professur, die sich wirklich im Kern um das beschäftigt. Es gibt Professuren, die sich so mit Tierethik beschäftigen, aber mit Mensch-Tier-Beziehung und gesundheitlichen Auswirkungen gibt es keine. Also das heißt, in Deutschland gibt es eigentlich gar keine Forschungstradition, auch wenn das ganz wichtig wäre. Aber da gibt es gar nichts. Also insofern ist es so ein bisschen, muss auch vielleicht sagen, es ist natürlich auch so ein bisschen ein medialer Hype. Also insofern ist es vielleicht auch eine gewisse Überschätzung des Ganzen, weil es natürlich was Tolles ist und wir das auch als toll erleben.
Jetzt habe ich in der Vorbereitung von dem Haustiereffekt-Paradoxon gelesen. Was ist das genau?
Der Haustierparadoxon meint, dass wir ja üblicherweise davon ausgehen, dass Tiere uns gut tun. Und Haustierparadoxon meint, dass es einige Studien gibt, die zeigen, dass Menschen, die Haustiere haben, denen es schlechter geht, also die eher psychische Probleme haben. Zum Beispiel ist es so, dass man weiß, dass Menschen, die nicht gerne aus dem Haus gehen, sich dann keinen Hund zu sich nehmen, sondern eher eine Katze, weil die muss nicht unbedingt raus. Und dadurch versteckt sich natürlich dieser Nicht-Herausgeh-Effekt. Ja, man weiß auch, dass Katzenbesitzer, ich möchte denen jetzt nicht zu nahe treten, aber in der Regel im Schnitt nicht so sozial sind wie Hundebesitzer, Hundebesitzerinnen. Ja, und wenn jetzt natürlich jemand vereinsamt ist ohne Katze zu sich nimmt, dann kann natürlich, auch wenn die Katze vielleicht dem oder derjenigen gut tut, trotzdem einen negativen Effekt haben, weil der oder diejenige sich dann möglicherweise komplett zurückzieht. Da wäre es vielleicht besser, er hätte einen Hund, würde rausgehen, würde Kontakte kriegen, würde andere Hundebesitzerinnen treffen. Also insofern, Tiere tun uns nicht immer nur gut. Auch wenn ein Tier stirbt zum Beispiel, tut es uns ja nicht gut. Also wir trauern zum Beispiel, das weiß man, wir trauern zum Beispiel um ein Tier fast mehr als um einen Angehörigen.
Ich fand das auch mal sehr spannend. Wir können zum Beispiel mehrere Hunde in unserem Leben haben, aber meistens hat der Hund immer nur ein Frauchen oder ein Herrchen. Spricht dann natürlich auch nochmal Familienmitglied, ne? Und dann wird natürlich auch getrauert. Was würden Sie denn sagen, was bewirkt denn der Umgang mit Tieren und da wieder auch speziell mit Haustieren im Menschen? Also was passiert da in unserem Körper, wenn wir mit einem Tier zusammenleben?
Ja, das muss man, glaube ich, tierspezifisch sehen. Also bei Pferd und Katze wissen wir relativ wenig, weil wir wissen insgesamt relativ wenig über die neurobiologischen, neurochemischen Veränderungen, die da sind. Beim Hund ist es so ein bisschen anders. Da gibt es Studien und da zeigt sich zum Beispiel, dass wenn wir unseren Hund lange anschauen, er hat ja auch den treuen Hundeblick, der ist ja angezüchtet, wir haben hier oben spezielle Muskeln und wenn er uns lange anguckt, dann wird bei uns extrem viel Oxytocin, was ja so als Kuschelhormon, Beziehungshormon genannt wird, ausgeschüttet und interessanterweise auch beim Hund. Und man sagt, dass es so einen Oxytocin-Regelkreis gibt, uns geht's dann gut, es ist ja so ein Antistresshormon, wir wollen ja. Und dann geht's auch dem Hund gut. Da gibt's schon auch ganz deutliche neurobiologische Effekte. Wir wissen zum Beispiel auch, wenn man mit dem Hund kuscheln, wenn man den streicheln, dass dann der Blutdruck runtergeht, ja, Herzschlag sich vermindert und in der Regel auch so unsere Stimmung besser wird.
Also das ist jetzt aber nicht unbedingt nur spezifisch auf Hunde, aber bei Hunden hat man es halt einfach über Studien kann man es belegen. Also theoretisch eine Katze streicheln hat wahrscheinlich einen ähnlichen Effekt, ist aber dann nicht.
Aber wir wissen es nicht.
Es ist nicht belegt.
Genau. Also bei den Katzen wissen wir eher diese Schnurrgeräusche. Da gab es, glaube ich, mal eine Untersuchung. Insgesamt wissen wir natürlich, dass Körperkontakt, das wissen wir auch bei Menschen, dass das zu Oxytocin-Ausschüttung führt. Aber wie gesagt, untersucht, weil es einfach zu wenig Studien gibt, ist es nur bei Hunden.
Sie haben jetzt gerade schon über den Hormonhaushalt gesprochen. Welchen positiven Einfluss haben denn beispielsweise, wenn man es bei Hunden besser erforscht hat, Hunde wirklich auf den menschlichen Hormonhaushalt?
Also die Oxytocin-Ausschüttung, ja, das ist ja so ein übergeordnetes Hormon, was extremen Einfluss auch auf unser Stress-Entspannungssystem hat, unseren Vagusnerv, also unseren Ruhenerv, aber auch unseren Sympathikus. Unseren Stressnerv beeinflusst, aber auch unsere soziale Kontakte beeinflusst. Das weiß man extrem. Man weiß auch, es ist eine neuere Studie, dass es Serotonin, das ist ja auch so ein positives Hormon, das uns eher optimistisch macht, beeinflusst. Aber das sind die einzigen Studien, die ich jetzt persönlich kenne. Da gibt es noch nicht so viel, weil auch mit dem Oxytocin, das muss man aus dem Blut nehmen. Und das ist ja wieder dann schwierig, wenn man das dann so im Allgemeinen untersuchen möchte.
Bei welchen psychischen Erkrankungen hat sich denn der Umgang mit Haustieren, ich sage es mal, besonders erfolgreich bewährt? Oder kann man das so gar nicht sagen?
Das kann man so gar nicht sagen. Wir sagen immer, also es gibt so allgemeine Gründe, wieso wir Haustiere haben. Zum Beispiel Biophilie, das heißt, wir haben eine uralte Affinität zu Natur. Ja, wir gehen ja gerne draußen im Wald, wir gehen gerne wandern und da gehören die Tiere natürlich auch dazu. Also letztlich ist ja der Mensch auch ein Tier. Ist zum Beispiel eine Sache. Wir nehmen zu Tiere Bindungen auf wie zu Menschen, ist eine andere Grund, wieso wir Haustiere haben. Fürsorge ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Grund, wieso wir Haustiere haben. Und dann geht's runter zu diesen spezifischen Erkrankungen, das kann man gar nicht sagen, sondern wenn man jetzt eher in diesen, das kann man so ein bisschen rüberfassen, in diesen Bereich tiergestützte Therapie, da ist es eher so, dass wir von Wirkmechanismen sprechen. Also Tiere haben bestimmte Wirkmechanismen, zum Beispiel motivieren. Jetzt sind wir wieder bei der Depression. Bei der Depression habe ich das Problem, bin ja Psychotherapeut. Manchmal sind depressive Menschen nicht zu motivieren. Wenn ich aber in unserer Klinik zum Beispiel sage, oh, wir gehen zu den Eseln oder wir gehen mit dem Hund raus, dann stehen alle parat und gehen mit mir raus und ich habe diesen Effekt, den ich gerne hätte, nämlich die bewegen sich und Bewegung ist wieder gut für Depression. Also das sind eher übergeordnete Mechanismen, ja, zum Beispiel Angst- und Stressminderung, wenn ich meinen Hund mit in meiner Praxis mit dabei habe und der liegt neben mir und die Patienten können ihn streicheln, haben wir gesagt, Oxytocin-Ausschüttung, dann sind die natürlich auch bereiter, mir mehr Sachen zu erzählen und es geht ihnen wohler oder sie können sich ein bisschen ablenken. Also da muss man ein bisschen differenzieren, da sagen wir, es gibt bestimmte Wirkmechanismen, die wir bei bestimmten Erkrankungen gut einsetzen können. Aber man kann nicht sagen, das wirkt jetzt besonders gut bei Autismus oder bei ADHS, also bei Aufmerksamkeitsdefizit-Erkrankungen oder bei Depressionen oder so. Mhm. Sondern jeder muss gucken, was möchte ich in der Situation sozusagen für eine Wirkung bei der Erkrankung haben.
Und wie Sie sagen, das mit Bewegung, also natürlich gibt auch ein Tier, vor allem jetzt ein Hund, auch Struktur für den Tag.
Absolut, natürlich, ganz klar. Also ich habe jetzt gerade auch eine Patientin, die zum Beispiel ganz sehr sozial zurückgezogen und die sagt, also wenn mein Hund nicht mehr da wäre, ja, dann wäre ich vielleicht auch nicht mehr auf dieser Welt. Da ist ja ganz wichtig, diese Fürsorge auch fürs Tier.
Jetzt haben Sie gerade Ihre Praxis angesprochen. Was hat Sie denn dazu bewogen, Animotion zu gründen?
Muss ich ganz ehrlich sein, das war eigentlich eine, man würde sagen Biertisch, aber es war eine Kaffeetisch-Idee und zwar die Idee von Bekannten und uns, was können wir denn Sinnvolles mit unseren Tieren tun? Und dann haben wir gesagt, naja, es wäre so Tiergestützte, haben wir da mal gehört gehabt, aber noch gar nicht so richtig gewusst, was das ist. Haben uns dann informiert und dann kam uns die Idee, ja, das könnte man ja, weil wir aus dem Fachbereich kommen, wir holen noch ein paar Fachleute dazu, die Dinge abdecken, die wir nicht können und dann haben wir angefangen, uns auszubilden und dann ist es passiert, dass wir von wildfremden Menschen angerufen worden sind. Wir würden doch da so eine Ausbildung machen, sie würden auch gerne mitmachen. Und so hat sich das eigentlich über Ausbildung entwickelt. Und diese praktische Tätigkeit, muss man ganz ehrlich sagen, ist erst danach gekommen, als wir dann gesehen haben, da ist ein Riesenbedarf. Ja, und dann haben wir auch angefangen, dass wir unsere Tiere halt mitarbeiten lassen und haben dann ganz langsam Erfahrungen gesammelt. Und jetzt haben wir 4 Esel, Hund, und arbeiten sowohl ambulant als auch eben für Kliniken oder Praxen, die dann uns Patienten zuweisen.
Was würden Sie sagen, machen uns jetzt am Ende Haustiere glücklicher und gesünder?
Wollen Sie jetzt die Antwort vom Wissenschaftler oder wollen Sie die Antwort von mir als Hundebesitzer?
Erst hätte ich gerne die Antwort vom Wissenschaftler.
Ich würde sagen, zu 70-30 sagen die Studienergebnisse ja. So Wissenschaftler sind ja immer etwas kritisch, ja. Als Hundebesitzer sagen die, was ist das für eine komische Frage? Natürlich, ohne Zweifel.
Herr Dr. Wohlfahrt, vielen, vielen Dank. Ich muss sagen, ich habe wieder sehr viel dazugelernt, gerade was wirklich dann im Gehirn passiert, was mit dem Hormonhaushalt passiert. Herr Dr. Wohlfahrt, vielen Dank.
Vielen Dank.
Nachdem ich gerade mit Dr. Rainer Wohlfahrt vor allem über die psychologische Wirkung von Haustieren auf unser Wohlbefinden gesprochen habe, interessiert mich jetzt natürlich auch die therapeutische Perspektive. Und dazu bin ich nach Rulfingen gekommen. Das liegt im Landkreis Sigmaringen. Und hier betreibt Andrea Göring zusammen mit ihrem Mann einen Biobauernhof. Neben ihrem Beruf als Agrartechnikerin hat sie sich auf die tiergestützte Arbeit mit Bauernhoftieren spezialisiert. Und dabei arbeitet sie mit Menschen mit unterschiedlichen Förderbedarfen zusammen, bildet aber auch andere Menschen aus verschiedenen Berufsfeldern aus. Auf dem Hof gibt es Kühe, Esel, Ziegen, Schafe, Schweine habe ich schon gesehen und ein paar Hühner auch noch. Und ich muss sagen, es ist wirklich total schön hier und so richtig, richtig idyllisch gelegen, genauso wie ich es mir irgendwie vorgestellt habe. So, jetzt bin ich direkt mit Andrea verabredet und da sehe ich sie schon stehen. Hallo Andrea, hallo.
Hallo, grüß dich. Schön, dass du mich auf dem Hof besuchst.
Es ist total schön hier. Ich bin jetzt echt gespannt und wir gehen gleich zu den Tieren, hast du gemeint.
Ja genau, jetzt geht's gleich los, rein ins Vergnügen zu den Tieren. Hallo, sie klingt wie guten Morgen. Lass mich dich mal hoch, lieber.
Das ist die Sieglinde hier?
Das ist die Sieglinde hier, genau. Die Sieglinde ist ganz wunderbar. Die liebt es, auf dem Schoß zu sitzen und gestreichelt zu werden, genau.
Was für ein Huhn ist die Sieglinde?
Das ist ein schwedisches Blumenhuhn. Aber die Rasse finde ich jetzt gar nicht so wichtig, sondern einfach, ja, dass er so lieb und so zahm ist und so gern am Mensch Interesse hat und Kontakt aufnimmt. Das ist das Schöne. Also Hühner liebe ich wirklich in der tiergestützten Arbeit, weil die Hühner so ein toller Spiegel sind. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit Kindern reingehe, die einfach schnell unterwegs sind, ein bisschen hippelig, grenzüberschreiten, dann sind die Hühner einfach weg. Also die merken sofort unsere Stimmung und reagieren. Also die spiegeln unser Verhalten. Das heißt, wenn ich jetzt ganz langsam bin und achtsam und ruhig bin, dann kommen die auch her und wollen den Kontakt und wollen das auch hochgenommen haben.
Und die Intervention sieht dann so aus, dass ich jetzt zum Beispiel das Huhn dann anfassen kann, streicheln kann?
Genau, so wie du es jetzt machst, ja. Aber natürlich, nicht beim ersten Termin sind wir sofort im Gehege und streicheln Hühner, sondern wir machen vorher meistens erstmal ganz viel für die Hühner, zum Beispiel quetschen Haferflocken oder füllen Futterbälle, machen ganz viel für das Tier und lernen so das Tier erstmal zur Entfernung kennen und dann gehen wir rein.
Ich muss schon sagen, als ich hier reingefahren bin, ein wunderschöner Hof.
Ja, das finde ich auch. Das ist so unser Schatzkammer-Bauernhof.
Sag mal, was hat dich denn dazu bewogen, die Weiterbildung zur Fachkraft für tiergestützte Therapie zu machen?
Also ich biete seit 2004 ja das Lernen, das klassische Lernen auf dem Bauernhof an und habe dann immer die Erfahrung gemacht, egal wie toll die Projekte waren, Kartoffelernte oder Apfelernte, der Besuch bei den Tieren war immer das Höchste. Ich habe dann einfach gemerkt, dass laute Kinder plötzlich leise und achtsam werden und ruhige, zurückhaltende Kinder einfach sich intrinsisch motivieren lassen und ihr Bestes geben und maximal motiviert sind. Das war so der Auslöser, dass ich gedacht habe, okay, dieses klassische Lernen auf dem Bauernhof, das möchte ich gern ausbauen und da tiefer mit den Tieren einsteigen.
Hast du da so eine ganz bestimmte Situation, wo du gemerkt hast, okay, da ist die Interaktion zwischen Kind und Tier und das hat einen besonderen Effekt?
Also oft war das so, dass die Lehrerinnen, die ja oft die Schüler begleitet haben, dann immer gesagt haben, auf dieses Kind muss man besonders aufpassen, das ist in der Schule impulsiv und laut oder grenzüberschreitend oder hält sich nicht an Regeln. Und wenn man dann gemerkt hat, dass es dann aber ganz anders war bei den Tieren, dass diese Kinder einfach lieb und achtsam und behutsam waren. Das waren so Momente, wo ich gemerkt habe, von den Tieren muss eine spezielle Wirkung ausgehen. Und da wollte ich mich dann einfach weiterbilden, dass ich noch gezielter die Tiere in das Setting einbauen kann.
Wie beeinflusst dein persönliches Leben auch der Umgang und das Leben mit den Tieren?
Also für mich ist es jeden Tag eine Bereicherung. Natürlich mit Arbeit verbunden, man muss sich um die Tiere kümmern und die Tiere versorgen. Aber auch ich freue mich jeden Tag an den Tieren.
Jetzt müssen wir noch mal über tiergestützte Intervention sprechen. Was ist das genau?
Also tiergestützte Intervention ist ja sozusagen der Überbegriff über alle tiergestützte Arbeit und meint einfach, dass Tiere, die vorbereitet sind auf dieses Setting, achtsam und artgerecht, aber zielgerichtet in einen therapeutischen oder pädagogischen Kontext eingebunden werden und da unterstützen und begleiten. Das heißt, die Besuche werden dann beobachtet und dann auch dokumentiert und evaluiert. Und wenn man es richtig machen will, gehen die natürlich auch über einen längeren Zeitraum. Es sind keine einmalige Besuche.
Wo kommt das denn her? Also wie lange gibt's das schon und wo kommt's her?
Also der genaue Zeitpunkt kann ich natürlich nicht benennen, weil die tiergestützte Arbeit ist aus der Praxis entstanden. Das heißt, ich glaube, da gab es schon ganz lang Menschen, die Tiere eingesetzt haben oder zumindest gemerkt haben, dass von den Tieren eine positive Wirkung ausgeht. Aber es wurde halt nicht dokumentiert. Also schon zum Beispiel im 12. Jahrhundert hat die heilige Hildegard von Bingen gesagt, gesagt, gib einem Menschen einen Hund und seine Seele wird gesund. Aber es wurde halt nicht aufgeschrieben. Deshalb kann man den genauen Zeitpunkt, wann die tiergestützte Arbeit begonnen hat, gar nicht genau definieren. Aber es gab so einen Schlüsselmoment, und zwar 1960 in etwa. Da hat ein Kinderpsychotherapeut, der Boris Levinson, ein Kind sozusagen in die Praxis gekommen mit seinen Eltern, und das Kind hat nicht gesprochen. Und er hat zufällig seinen Hund, Jingle, dabei gehabt, und das Kind hat nicht gesprochen mit ihm, aber mit diesem Hund gesprochen. Und als dann zum Schluss nach der Stunde gefragt wurde, ob das Kind wieder kommt, hat er dann gesagt, also ich komme wieder, wenn dieser Hund dabei ist, und ob denn immer der Hund dabei sein dürfe. Und ab da sagt man zumindest, dass die tiergestützte Therapie begonnen hat, zumindest auch wissenschaftlich untersucht worden und aufgeschrieben wurde. Der Boris Levinson hat dann aber auch bei Berufskollegen nachgefragt, ob die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Also das ist noch eine ganz, ganz junge Geschichte, die tiergestützte Therapie hat.
Jetzt ist mir gerade so eingefallen, diese Delfintherapie, ist das auch sowas in der Art oder sind wir da wo ganz woanders?
Also da distanziere ich mich absolut, weil ich habe ja auch ein Institut und bilde Menschen aus, und wir sind halt der Überzeugung, dass man das nur mit Tieren macht, die wirklich gut ausgebildet sind und vorbereitet sind und auch domestiziert sind. Das heißt, die eine Geschichte haben mit der Menschheit, und ein Delfin hat keine Geschichte. Also das ist ein nicht domestiziertes Tier, und das setzen wir so nicht ein. Also bei mir geht es ja speziell um den Einsatz von Bauernhoftieren.
Das heißt auch, dieses artgerecht ist da natürlich auch nochmal eine wichtige
das
Sache.
Das ist für mich das absolute Muss sozusagen. Ein Tier, das nicht artgerecht gehalten wird oder instrumentalisiert wird, kann nicht artspezifisch fordern. Also das kann gar nicht sich entfalten und sozusagen diese unterstützende Wirkung haben.
Jetzt sagst du gerade fordern, artgerecht fordern. Wie läuft denn so eine Intervention genau ab?
Also ich bin ja selber vom Grundberuf Agrartechnikerin, also Bäuerin sozusagen. Das heißt, bei mir kommen Behinderteneinrichtungen mit ihren Pädagogen und Therapeuten. Und es fängt mit viel Vorarbeit an. Das heißt, ich treffe mich mit diesen Begleitpersonen, mit Therapeuten oder Pädagogen, und wir definieren nach dem Krankheitsbild dieser Kinder ein Vorderziel. Und das möchte man erreichen. Und ich überlege mir als Bäuerin, weil ich habe das Wissen über diese Tierhaltung, wie die Tiere artgerecht gehalten werden, wo die Grenzen sind, was man machen könnte mit denen. Dann überlegen wir uns das Vorderziel, definieren das, überlegen, was wir machen können. Und dann kommen die Einrichtungen. Und nach jedem Termin wird sozusagen nochmal überlegt, waren wir richtig, wo könnte man was ändern. Wir dokumentieren das, und zum Schluss wird es dann auch evaluiert. Hat wirklich dieses Tier sozusagen bewirkt, dass eine Forderung davon ausgegangen ist?
Das heißt, es wird auch geschaut, welches Tier passt da, also welche Eigenschaften zum Beispiel hat eine Kuh, welche hat ein Esel,
ganz genau.
Schwein.
Das ist das Wissen, das ich habe, genau, durch 15 Jahre Erfahrung. Genau, das, da gibt's auch kein Pauschal- oder Patentrezept, sondern man tastet sich so ran. Aber meistens gibt's schon so eine Grundtendenz, und ich sage, heute gehen wir zu der Kühe, und dann schauen wir einfach, ob das dann auch passt. Weil jedes Tier hat artspezifische Eigenschaften.
Ich bin ein ganz großer Kuhliebhaber, muss ich sagen. Also ich find Kühe total toll, und ich finde auch, so eine Kuh zu streicheln, das also macht auf jeden Fall was. Jedenfalls mit mir persönlich. Mhm. Jetzt haben aber Kühe auch, und also andere Tiere natürlich auch, aber bei Kühen fällt es mir persönlich auch auf, dass die natürlich auch einen eigenen Charakter haben. Das heißt, die sind auch wiederum unterschiedlich.
Das hat aber jedes Tier, genau. Die hat natürlich artspezifische Eigenschaften und Fähigkeiten, aber trotzdem kann man es nicht auf das minimieren, sondern jedes Tier hat wie mir natürlich auch eine Persönlichkeit und einen Charakter, wie Sie sagen. Und das muss man natürlich auch nochmal abwägen und dann im Prinzip das Tier dann entsprechend auswählen.
Genau, das heißt, und manchmal hat auch ein Tier vielleicht keine Lust auf mich jetzt oder auf vielleicht die Person, die
genau,
da
aber auch das darf sein. Also das Tier darf mitentscheiden. Bei mir beruht es immer auf freie Begegnung. Das heißt, es wird kein Tier angebunden oder festgehalten, sondern es entscheidet auf der Weide, ob es mitmacht oder nicht. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Kind mit Schwerstmehrfachbehinderung zu der Kuh gehe und möchte es drauf lagern, dann muss ich einfach warten, bis die Kuh gefressen hat und sich dann zum Wiederkäuen hinlegt und mir diese Forderung ermöglicht.
Wie werden denn die Tiere dafür trainiert? Also bleiben wir mal einfach bei der Kuh, dass die auch darauf vorbereitet wird, dass da jetzt Menschen kommen und dass mit den Menschen auch gearbeitet werden muss und dass die auch was natürlich mit der Kuh machen.
Also für mich ist so eine vertrauensvolle Mensch-Tier-Beziehung die Grundlage. Also das heißt, es braucht ganz, ganz viel Zeit. Man beschäftigt sich ganz, ganz viel mit diesen Tieren, damit die einfach wissen, dass Nähe zu Menschen was Wunderbares ist, dass Menschen was Tolles sind. Und bei mir kommen ja ganz verschiedene Behinderteneinrichtungen. Das heißt, die Menschen, die kommen, haben Rollstühle, verschiedene Hilfsmittel, einfach wie Rollator oder Krücken. Das heißt, die Tiere müssen diese Gegenstände kennenlernen oder Lagerungskissen, wo die Kinder drauf gelagert waren. Also erst spricht man von Sozialisation, genau, dann Habituation, Gewöhnung sozusagen. Und wenn man natürlich möchte, dass die Tiere auch leinenführig sind oder sich anhalftern lassen, dass man auch Spaziergänge machen kann, dann muss man das vorbereiten. Und zwar so, dass es einfach auch der Tiere Spaß macht. Das heißt, man berücksichtigt immer so diese artspezifischen Eigenschaften und baut die sozusagen aus.
Hat sich aus deiner Erfahrung gezeigt, dass seit 15 Jahren, hast du gesagt, arbeitest du in dem Bereich, dass sich manche Tiere besonders gut für manche Erkrankungen, ich sage jetzt mal, eignen?
Also es gibt schon so ein bisschen Tendenz, zum Beispiel Schafe sind halt sehr sanft in ihrem Erscheinungsbild und auch in ihrem Auftreten und in der Begegnung mit Menschen. Das heißt, da gehe ich dann eher mit Kindern rein, die schwerer beeinträchtigt sind oder die ängstlich sind oder unsicher sind oder auf mehr Hilfsmittel angewiesen sind. Also es gibt schon so Tendenz, aber Pauschalrezepte gibt es tatsächlich nicht, weil immer wieder mache ich auch die Erfahrung, dass die Klienten sich ihr Lieblingstier, ihr Individuum auch raussuchen und mit dem wird dann intensiver weitergearbeitet.
Das heißt, da ist die Bindung natürlich auch nochmal zwischen Patient, Patientin und dem Tier auch nochmal.
Ist auch ganz, ganz wichtig. Deshalb sind es auch keine einmalige Besuche, sondern regelmäßige Besuche, weil nur auch so eine Beziehung zu diesem Tier zwischen Klient, also erwachsen kann.
Wie macht sich denn diese Wirkung bei jetzt öfteren Besuchen, bei der öfteren Arbeit oder Arbeit, die öfter miteinander stattfindet? Wie macht die sich denn dann bemerkbar? Also wie erkenne ich, dass diese Therapie dann erfolgreich ist?
Also wenn ich zum Beispiel ein Kind habe mit einer körperlichen Beeinträchtigung und ich gehe dann zum Beispiel zu den Eseln und ich striegel die Esel oder ich putze die Esel oder ich gehe dann anschließend mit den Eseln spazieren, dann ist ja die Hoffnung, dass dieses Kind dann das bei mir, dass es jetzt lieber läuft oder mehr läuft oder weniger Hilfsmittel angewiesen ist, auch in den Schulalltag oder auf das Zuhause übertragen kann. Also das ist ja sozusagen das Ziel, dass das Kind hier Dinge lernt und dann nachher überträgt in den Alltag.
Wäre sowas auch denkbar, dass man zum Beispiel jetzt hier den Umgang mit einer Kuh, mit einem Esel, mit einem Schaf oder sowas lernt? Und ist es dann sinnvoll, sich vielleicht auch ein Haustier anzuschaffen? Oder sind wir da wieder auf zwei unterschiedlichen Ebenen unterwegs?
Da sind wir wieder auf zwei unterschiedlichen Ebenen unterwegs, genau. Also ich warne immer, oder was heißt ich warne davor, aber ich finde, man hat schon eine Verantwortung, wenn man dann plötzlich von tiergestützten Arbeit, also wöchentlichen Besuchen, dann nachher sich ein Tier anschafft und dann sich wirklich täglich drum kümmern muss. Das ist ja eine Verantwortung, die man dann hat.
Das heißt, ja. Tier ist dann auch nicht gleich Tier in dem Moment.
Genau, und man hat natürlich
des Tieres ist auch
genau,
anders wieder.
Genau, und ich meine, Tiere sind ja speziell vorbereitet und ausgebildet dementsprechend. Man kann also nicht denken, nur weil ich liebe Schafe haben und hier das Setting funktioniert, dann schafft man sich auch Schafe an und dann funktioniert es plötzlich. Also das, da würde ich abraten.
Was fasziniert dich denn an deiner Arbeit besonders? Also wahrscheinlich auch diese Vielfalt, ne? Also wenn man hier reinfährt und man sieht es erstmal alles.
Also ich habe mir einfach meinen Beruf zur Berufung gemacht. Es macht unheimlich Spaß, einfach Menschen zu begleiten und die Tiere einbinden zu dürfen und sie unterstützen mich bei der Hilfe, Menschen zu unterstützen einfach. Und ich finde einfach, es ist ein schöner Therapieansatz, weil er aber so wenig mit Therapie zu tun hat. Also es ist so durch die Hintertüre. Die Menschen, die zu mir kommen, die halten zwar sozusagen Forderungen, aber sie nehmen es nicht als Therapie oder Forderung so wahr, sondern sie waren so durch die Hintertüre. Also oft sind die Kinder oder Menschen, die zu mir kommen, ja auch ein bisschen therapiemüde. Das ist ein anderer Ansatz hier, dieses Erlebnisumfeld oder dieses viele sinnstiftende Arbeiten, die ich mal hier auf dem Hof erledigen kann, das ist einfach schön für die Kinder, ja.
Kann man eigentlich von sowas wie einer Erfolgsquote sprechen oder hat alles immer irgendeine Wirkung?
Ob ich immer Erfolg habe, das möchte ich gar nicht behaupten. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind habe, das eine Schwerstmehrfachbehinderung habe und die lege ich dann auf die Kuh, dann sind das eine halbe Stunde oder eine Stunde schmerzfreie Momente, wo das Kind keine Schmerzen hat und entspannt ist und das Spastik sich löst, da kann ich nicht hoffen, dass die Behinderung dann nachhaltig weg ist oder bleibt, sondern das Kind wird einfach diese Behinderung haben. Manchmal geht es einfach nur um, wie gesagt, schmerzfreie Momente, die dann auch nicht lange anhalten. Ich kann eine Behinderung nicht wegzaubern, aber ich kann wenigstens schöne Momente schaffen, ohne Schmerzen und wo die Kinder einfach nicht in ihrer Behinderung in Anführungszeichen hängen bleiben.
Und wenn ich dich jetzt persönlich frage, würdest du sagen, Tiere machen uns gesünder und glücklicher? Ja oder nein?
Ja, also würde ich auf jeden Fall sagen, ja.
Andrea, vielen, vielen Dank. Ich schaue mich jetzt gleich noch ein bisschen hier um auf deinem Hof. Ich werde bestimmt auch noch eine Kuh erwischen.
Auf jeden Fall.
Ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank dir.
Sehr gerne.
Ich muss schon sagen, es hat mich ganz schön gewundert, dass die medizinische Wirkung von Tieren auf den Mensch so wenig erforscht ist. Und dass, wenn es Studien gibt, dass die sich vor allem um die Hund-Mensch-Beziehung drehen. Ich dachte wirklich, da gibt es einiges mehr. Und dann ist mir noch die Geschichte von Andrea in Erinnerung geblieben, besonders in Erinnerung. Dieses Kind mit den körperlichen Beschwerden, das auf einer Kuh dann zur Ruhe kommt und wenigstens für diese halbe Stunde, die sie dort verbringt, schmerzfrei ist. Und dann muss man sagen, selbst dann hat sich diese Therapie, diese Intervention schon gelohnt, auch wenn die natürlich noch viel, viel weiter geht. Wenn ihr mehr über das Thema Machen uns Haustiere oder Tiere generell glücklicher wissen möchtet, dann kann ich euch unsere Shownotes empfehlen. Hier findet ihr alle Links und auch weitergehende Informationen. Und natürlich lohnt sich auch ein Blick auf unseren Instagram-Kanal @gesundnah. Hier könnt ihr gerne Fragen, Anregungen, Themenvorschläge an uns schicken. Außerdem ist natürlich toll, wenn ihr uns bewertet und Kommentare an uns weiterleitet. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Ich bin Martin Hoffmann. Wir hören uns.
Gesundnah. Der Gesundheitspodcast der AOK Baden-Württemberg.